Nach einer Kündigung, ob eigeninitiiert oder durch das Unternehmen erfolgt, befindet sich jede Führungskraft in einer gewissen Orientierungslosigkeit. Das, was man intuitiv als erstes tut, ist dabei oft das falsche Vorgehen, mit der Konsequenz, dass viele Job-Opportunities verpasst werden und unnötig viel Zeit durch falsche Aktivitäten verschwendet wird. Rein rational betrachtet ist jeder Monat ohne neuen Job ein teurer Monat. Zunächst zwar nicht monetär, meistens zumindest nicht, aber auf jeden Fall karrieretechnisch steigt die Anspannung nach 6 bis 9 Monaten auf Jobsuche rapide an. Daher möchte ich mit dieser Podcast-Episode erreichen, dass Sie die typischen und teils fatalen Fehler in der unmittelbaren ersten Zeit der Trennungsphase kennen. Aber diese Episode ist genauso relevant für Sie, wenn Sie noch on the job sind und latent suchen. Vor allem gegen Ende eröffne ich hier einen klaren Fahrplan. In dieser Folge erstelle ich Ihnen nicht nur eine Don't-Do-List sozusagen, sondern empfehle auch, was Sie stattdessen tun sollten. Profitieren Sie von meiner Erfahrung aus über 400 Executive Searches und aus mehreren hundert Executive Career Coachings. Denn ich spreche in beiden Services seit über einem Jahrzehnt jeden Tag mit Managern zu ihrer Neuorientierung bzw. Jobsuche.
Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Die Episode möchte ich so übersichtlich wie möglich halten und gehe daher kurz auf Begründungen zu meinen Behauptungen ein. Für die ausführliche Auseinandersetzung bei Interesse verweise ich bei jedem der 7 Punkte bzw. typischen Fehler auf eine entsprechende Podcast-Episode. Lassen Sie uns starten. Der allererste Gedankenimpuls in der Neuorientierung ist immer, ich brauche jetzt erstmal einen aktuellen CV. Was ist daran falsch? Das sollte nicht der Schritt Nummer 1 sein, denn die meisten fügen in Word eine neue Berufsstation ein und listen darunter einfach die letzten Tätigkeiten auf. Dabei werden wesentliche Elemente vergessen. Vor allem wird die Leistungsbilanz nicht executive adäquat herausgearbeitet und man verkauft sich durch dieses Vorgehen immer unter dem eigenen Wert. Die Konsequenz ist, dass Senior Executives einen Lebenslauf wie Fachkräfte erstellen, der nicht als repräsentative Eintrittskarte im Management fungieren kann. Episode 98 dieses Channels offeriert Ihnen Tipps für einen Executive CV. Wesentlich ist jedoch, dass der erste Schritt nicht die Lebenslauferstellung sein sollte, sondern die Positionierungsarbeit dieser Erstellung vorausgehen muss und den eigentlichen First Step darstellt. Denn wir Headhunter merken einen Lebenslauf sofort an, wenn sich die Person nicht mit der eigenen Positionierung auseinandergesetzt hat und man verkauft sich als Führungskraft dabei nicht nur unter dem eigenen Wert, sondern wird aus Unklarheit über die Positionierung oftmals nicht in Betracht gezogen, da wir als Vorselektionsressource kein richtiges Verständnis über das Profil entwickeln können. Das bringt mich zum zweiten Fehlschluss, nennen wir es mal irreführende Gedanken zur Positionierung. Denn die ersten Reflexionen sind nicht als solche zu bezeichnen. Positionierung ist das Fundament, nicht nur für den repräsentativen Lebenslauf, sondern für die gesamte weitere Jobsuche. Sie wollen ja auch auf LinkedIn passende Jobanfragen bekommen, denn auch hier muss diese hervorgehen. In der Direktansprache von Unternehmen im verdeckten Arbeitsmarkt brauchen wir eine Toolbox an Track Record-Beispielen, um den richtigen Bedarf zu treffen. Und nicht zuletzt gibt es kaum etwas Ärgerlicheres, als nach einem Bewerbungsgespräch das Gefühl zu haben, man hätte wesentliche Beispiele nicht platziert bzw. Fragen nicht adäquat beantwortet. Welche irreführenden Gedanken werden mir in meinen alltäglichen Gesprächen mit Jobsuchenden regelmäßig mitgeteilt? Vor allem drängt sich ein Bias dabei auf, und zwar der Fokussierungsillusion bzw. Salienz. Oftmals ist es ein Pain, den man erlebt hat, den man im nächsten Job unbedingt vermeiden will. Diese Vermeidungsstrategie sorgt jedoch dafür, dass dieses Merkmal zu dominant in der Bewertung wird und man andere Kriterien übersieht bzw. unterschätzt. Positionierung bedeutet erstmal allumfassend zu bewerten und zu priorisieren. Kurzum, die Konsequenz ist oftmals, dass man sich im neuen Job ebenfalls unwohl fühlt, tut man das nicht, aber dieses Mal aufgrund anderer zunächst unterschätzter Kriterien. Man hat zwar den einen Teufel vermieden, aber dabei andere übersehen. Mehr dazu gerne in Folge 53. Die häufigsten Gedanken, die man mir in der ersten Phase übermittelt, sind getrieben von einem Wunsch nach Abwechslung bzw. etwas Neuem und münden manchmal in der naiven Idee des Quereinstiegs bzw. Branchenwechsels. Damit meine ich einen disruptiven Bruch der bisherigen Karriere, sei es betreffend der Branche oder der Tätigkeit oder beides in etwas größerem Umfang. Gerne stelle ich dann die Frage, wie oft haben Sie selbst jemanden im Management-Team geheiert, der die richtigen Soft Skills hatte, aber nicht den richtigen Track Record für die Situation und oder die richtige Branchenerfahrung. Entscheider gehen so gut wie immer auf Nummer sicher. Also Track Record und Expertise müssen im ersten Schritt schon mal gegeben sein. Haken dran. Sonst gibt es keinen Platz auf der Longlist, wenn wir ehrlich miteinander sind. Soft Skills werden danach evaluiert, fair enough, aber jede Auswahl filtert zunächst nach Hard Facts. Ich verstehe den Impetus und die Neugier, etwas Neues zu erleben und zu erlernen. Aber wieso sollte man Ihnen als CEO oder CFO ein hohes sechsstelliges Gehalt zahlen, wenn Sie lernen und etwas ausprobieren wollen? Man kauft Sie als Plug-and-Play-Lösung für eine Situation ein, die Sie schon mal gemeistert haben sollten. Und das ist nun mal eng verknüpft mit Ihrem Sweet Spot und Ihrer bisherigen Positionierung. Der nächste Executive Job wird kein überbezahltes Praktikum werden, bei dem Ihre Interessen an Neuem im Vordergrund stehen. Ich überspitze bewusst hier in der Schilderung, sehen Sie mir die Provokation nach. Sie sind als Manager eine Plug-and-Play-Investition, um eine bestimmte Situation zu lösen, und man ist im ersten Step nicht an Ihren Soft Skills, sondern an Ihrer faktischen Erfahrung bzw. Leistungsbilanz interessiert. Unternehmen kaufen sich Sicherheit ein, so wie Sie als Unternehmensentscheider bei Personaleinstellungen das auch selbst getan haben. Hierzu werde ich noch eine Folge publizieren. Die zweithäufigste Idee im Rahmen der Auseinandersetzung mit sich selbst ist jene des Interim-Jobs. Das ist eine Sackgasse, aus der man bereits nach kurzer Zeit nicht mehr rauskommt. Und das habe ich in Folge 85 ausführlich erarbeitet. Denn bereits nach kurzer Zeit kommt man für eine Managementrolle seitens der Unternehmen nicht mehr in Betracht. Außerdem unterschätzen viele, dass sie dann erstmal selbstständige Vertriebler ihrer Dienstleistung sind und kein Vorstand mit entsprechender strategischer Expertise. Quereinstieg, worunter ich den Bruch und Wunsch nach Abwechslung der Einfachheit halber subsumiere, und Interim sind die beliebtesten ersten Gedanken eines euphemistischen Brainstormings. Was sollten Sie jetzt stattdessen tun, um fundierte Positionierungsarbeit zu leisten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre faktische Leistungsbilanz und Erfahrung, um die Chancen und letztlich Ihren Sweet Spot herzuleiten, also den Bereich der größten Chancen gemäß Ihrer individuellen Stärken, sollen sich meines Erachtens auch einen Spiegel in Form eines Coaches aus dem Arbeitsmarkt hinzuziehen, also einen Arbeitsmarktexperten. Ansonsten mündet die Positionierung in Luftschlössern, wie ich in vielen Outplacements so mitbekomme, in Klammern, das sind vielleicht nicht immer die richtigen Experten dafür, wenn es um Arbeitsmarktexpertise geht. Sie dürfen keineswegs die Zeit unterschätzen, die Sie verlieren, wenn Sie nicht effizient, also gemäß Ihres Sweet Spots im Arbeitsmarkt in der Jobsuche vorgehen. Legen Sie das richtige Fundament im ersten Schritt und das so schnell wie möglich. Kommen wir zum dritten Schritt und zu der Frage, was tun Executives gemeinhin, nachdem der CV erstellt worden ist? Sie verschicken ihn nicht nur an ihr Netzwerk oder an ihnen bekannte Headhunter, sondern auch an fremde Personalberater. Sie versenden ihn also kalt an Headhunter mit der Erwartung, dadurch in der Jobsuche voranzukommen. Ich bekomme täglich mehrere Initiativbewerbungen, weil davon ausgegangen wird, dass ich mich dann melde, sollte ich ein Mandat haben. Vielen ist vielleicht mittlerweile bewusst, dass es nicht mein Job ist, Ihnen einen Job zu besorgen. Aber Sie unterschätzen Ihre Chancen dennoch bzw. überschätzen uns Headhunter in dieser Situation. Kein erfolgreicher Headhunter kann das oder nimmt sich dafür Zeit, wenn durch den Kontakt zu Ihnen kein B2B-Interesse bedient wird. Was meine ich damit? B2B ist unser Job, also das Abarbeiten von Mandaten, was bedingt, dass wir uns nur dann mit Ihnen unterhalten, wenn eines im Haus ist, das zufällig passt. Oder wenn wir Mandate akquirieren wollen, also wenn Sie ein interessanter Potential Buyer in Zukunft sind. Aber das hilft Ihnen selbst in der Jobsuche ad hoc nicht weiter. Es ist ein sehr unrealistischer Zufall, dass zu dem Zeitpunkt Ihrer Jobsuche und Ansprache ein Mandat im Haus ist, auf das Sie passen könnten. Darauf sollten Sie nicht bauen und die Energie anderweitig investieren, worauf wir gleich noch eingehen. Lassen Sie uns mal den Zufall deklinieren. Ein Headhunter hat 10 bis 15 Mandate im Jahr, davon nur wenige auf C-Level. Und in dieser begrenzten Anzahl muss dann noch ein grob zu Ihrem Profil passendes Mandat, zumindest Stellentitel und grobe Branchenpassung, zufällig gerade zu dem Zeitpunkt Ihrer Jobsuche im Angebot sein, was schon mal ein großer Zufall per se wäre. Außerdem müssen Sie dann auf dieses Mandat noch besser passen als Kandidaten, die der Headhunter per Research systematisch und gezielt dafür sucht. Und das Mandat darf auch nicht zu weit fortgeschritten sein im prozessualen Vorgehen, um Sie noch aufnehmen zu können. Das kommt auch noch dazu. Ergo, alles in allem ein Zufall mit der Erfolgswahrscheinlichkeit Limes Null. Die Erwartung, dass ich mich in meiner Position und Rolle als Headhunter zum Beispiel nach 6 Monaten noch an ein kurzes Gespräch erinnern kann, falls ich dann später eben ein passendes Mandat hätte, ja, ist bei der Anzahl der Gesprächen oftmals für mich nicht zumutbar, auch wenn ich ein gutes Gedächtnis habe, wie ich von mir behaupten würde. Neben dem B2B-Fokus und dem geringen Zufall gibt es noch einen dritten Grund, der gegen die kalte Kontaktaufnahme zu Headhuntern spricht. Wir sind nicht der Primärkanal für die Besetzung von Executive-Vakanzen im verdeckten Arbeitsmarkt. Reflektieren Sie mit mir gemeinsam die Frage, Wann haben Sie in Ihrer Rolle als Unternehmensentscheider einen Headhunter eingeschaltet? Antwort: Wenn Sie selbst im Netzwerk oder intern im Unternehmen keinen passenden Kandidaten ausfindig machen konnten. Der Primärkanal sind leider nicht wir Headhunter, sondern das strategische Netzwerk der Entscheider. Erst wenn Netzwerke und parallel interne Potenziale oder Übernahmen aus freiberuflicher Tätigkeit oder Interim keinen adäquaten Kandidaten ergeben, wird der Auftrag extern vergeben. Also erst dann und nur dann nimmt dein Unternehmen Geld in die Hand für unsere Wenigkeit. Dennoch adressieren jobsuchende Executives zuerst uns als Headhunter, also gehen komplett diametral vor und verpassen Chancen und sind dann mittelfristig etwas frustriert, dass Headhunter ihnen nicht weiterhelfen konnten oder wollten. Mein Tipp: Sie müssen den Primärkanal fokussieren und zwar an den Tisch von Entscheidern kommen, um sich in deren Netzwerk zu positionieren für aufkommende Executive-Vakanzen. Das ist der aktive Part der Direktansprache im verdeckten Arbeitsmarkt, auf den Sie Ihre Zeit konzentrieren sollten. Headhunter sollten reaktiv und passiv betrachtet werden, also approachen Sie uns nicht, sondern lassen Sie sich von uns finden. Die Lösung dafür ist ein sehr gut auffindbares LinkedIn-Profil. Und das bringt mich zu Punkt 4. Man unterschätzt LinkedIn als Kanal für reaktive Anfragen von Headhunter. Es ist vielen bewusst, dass viel über LinkedIn läuft und daher aktualisiert man auch mal sein Profil, indem man vielleicht auch die letzte Berufsstation einfügt. Das ist aber eine Halbwahrheit und etwas fahrlässig, denn LinkedIn wird nicht von Headhuntern häufig genutzt, sondern immer genutzt und oft, sehr oft priorisiert. Jeder Researcher im Haus nutzt für jedes Mandat heutzutage LinkedIn. Es ist die universelle Datenbank, die bisweilen sogar häufiger genutzt wird als die eigene Datenbank. Sie können sich darauf verlassen, dass jeder Researcher LinkedIn priorisiert oder zumindest in jedem Suchprozess LinkedIn als Kanal bemüht. Wir operieren nach der sogenannten Boolschen Suche. Dabei geht es um Schlagworte, die sie auffindbarer machen. Viele konzentrieren sich auf die Darstellung und Aktualität ihres Profils, aber wenn das nicht gut auffindbar ist, nutzt ihnen das schönste und ausführlichste Profil nichts. Auffindbarkeit ist das viel wichtigere Element. Also besser als 20 Headhunter aktiv anzuschreiben, die dann kein Interesse an einem Treffen haben und dabei auf den unwahrscheinlichen Zufall zu bauen oder in einer Datenbank zu lagern, ist es reaktiv einmal sein Profil online gemäß der Boolschen Suche richtig anzulegen und zum richtigen Zeitpunkt einer Vakanz, die passend ist, also wenn nach ihrer Kompetenz gesucht wird, von diesen Headhuntern gefunden und angesprochen zu werden. Und das nicht nur von einigen paar wenigen Headhunter-Kontakten beziehungsweise ja, mehr als 20 Headhunter-Datenbanken, sondern von allen Headhuntern weltweit. Es gibt 400 bis 500 im Executive Search allein in der Dachregion und das auch noch zum richtigen Zeitpunkt einer passenden Vakanz. Die dann also gerade einen konkreten Bedarf an ihrem Profil haben, wenn sie jetzt auch aktiv suchen sind. So erreichen sie die maximale Reichweite an Headhuntern und die maximale Trefferwahrscheinlichkeit. Also Zeitpunkt ist richtig und Passung der Vakanz ist gegeben, da sie ja systematisch gemäß ihrer Positionierung geresearched wurden. Sie müssen auf den Faktor Auffindbarkeit gemäß der Boolschen Suche achten und das ist die Systematik, wie wir Recruiter suchen, statt einfach nur eine weitere Berufsstation einzufügen und auf Aktualität bedacht zu sein. Auffindbarkeit bedeutet, Boolsche Suche beachten und natürlich ihre Positionierung einarbeiten, damit sie auch für die richtigen Anfragen auffindbar sind. LinkedIn arbeitet als passiver Kanal parallel für Sie. Sie müssen nur einmal Ihr Profil richtig anlegen, ohne irgendwelche Posts aktiv zu verfassen und weiteren Aufwand zu betreiben. So sind Sie auffindbar für Mandate. Und parallel können Sie die gewonnene Zeit für die Direktansprache von Unternehmen aufwenden. LinkedIn bietet Ihnen also die maximale Reichweite, erstens, zweitens Trefferwahrscheinlichkeit und drittens den geringsten Aufwand, um auf regelmäßiger Basis Jobanfragen zu generieren. Ist das nicht maximal effizient? Ach ja, und es ist auch noch der kurzfristigste Weg, denn nach Profiloptimierung erhält man oft schon nach kurzer Zeit passende Recruiter-Anfragen. Übrigens, LinkedIn sollte direkt nach der Positionierungsarbeit als zweiter Schritt parallel zu dem CV erfolgen, denn es könnte heute eine Suchanfrage eines Recruiters stattfinden auf LinkedIn, die aber aufgrund der schlechten Auffindbarkeit an Ihnen und Ihrem Profil vorbeigeht. Es macht keinen Sinn, mit der Optimierung Ihres Profils zu warten, denn das ist der effizienteste und auch einer der kurzfristigsten Erfolgskanäle Ihrer Jobsuche. Kommen wir zu Punkt 5. Es ist sinnvoll, zunächst sein Netzwerk zu informieren, aber naiv sich darauf zu verlassen. In den Episoden 95 und 96, in denen ich über den idealen Umgang mit Headhuntern und den Nutzen von LinkedIn referiere, habe ich dargestellt, dass viele Senior Executives die wenigen Prozesse komplett überschätzen, die sie selbst haben. Dabei geht es einerseits um den Status der Prozesse, also Parallelprozesse. Denn ein Gespräch mit einem Headhunter ist nicht vielversprechend, auch wenn Sie den kennen. Also ich meine den Fall, wenn er ein Mandat für Sie hat. Denn Sie haben viel Konkurrenz auf einer Longlist. Andererseits wird die schiere Quantität unterschätzt. Neben hoher Konkurrenzdichte werden Prozesse vor allem in unsicheren Zeiten reihenweise abgebrochen und das sogar, wenn schon Personalberaterkosten entstanden sind. Ich kann mir nur ausmalen, wie viele Prozesse abgebrochen werden, wenn noch keine signifikanten Kosten entstanden sind. Sie benötigen aufgrund dieser Abbruchgefahren und Konkurrenzdichte eine Vielzahl an Prozessen in verschiedenen Stadien, zumal Sie ja auch am Ende zwischen verschiedenen Jobangeboten wählen möchten und nicht eines nach einer langen Durststrecke annehmen müssen, weil es alternativlos ist. Viele fragen mich auch in dem Zusammenhang, wie lange muss ich jetzt kalkulieren, um wieder on the job zu sein? Meine Antwort: 2019 waren es ein paar Monate, rechnen Sie heute, 2025, mit 9 bis 12 Monaten, zumindest auf Top-Management-Level. Die Unsicherheit ist ein großer Treiber und es gibt ja ohnehin nur wenige Vakanzen auf Executive-Level, die dann noch mit einer hohen Konkurrenzdichte versehen sind. Dazu gleich mehr in Punkt 6. Außerdem sind sich viele Führungskräfte darüber im Klaren, dass sie kein ausgereiftes strategisches Netzwerk haben, da sie das Thema in der operativen Fokussierung in den letzten Rollen vernachlässigt haben, aufzubauen bzw. aufrechtzuerhalten. Man ist monofokussiert auf den Job. Jetzt zu Punkt 6, denn wenn das Netzwerk kontaktiert wurde, ist der naheliegendste Impuls nicht der verdeckte Stellenmarkt oder die Idee einer Initiativbewerbung, sondern man durchforstet gemütlich offene Stellen. Und das bringt mich zu dem Punkt, es ist der alleinige Fokus auf den offenen Stellenmarkt, der hier unter Punkt 6 zu verstehen ist. Treue Zuhörer kennen die Problemstellung. Es gibt hier ohnehin schon wenige C-Level-Positionen und die, die es als Vakanzen gibt, sind zum Großteil nicht mal öffentlich ausgeschrieben. Also der offene Stellenmarkt erstens ist nicht repräsentativ für das Potenzial für Executive-Positionen und zweitens zudem noch konkurrenzträchtig, da es viele Anwärter auf die wenigen ausgeschriebenen Vakanzen gibt. Diese Kombination ist eine sehr schlechte Ausgangslage und der alleinige Fokus auf den offenen Stellenmarkt ist daher ein fataler Fehler. Die erste intuitive Konnotation ist nun, sich mit Initiativbewerbungen auseinanderzusetzen und weiterzuhelfen. Das ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber für Senior Executives zumindest nicht das adäquate Mittel. Zwei Gründe, warum es für Führungskräfte nicht funktioniert. Erstens, dieses Vorgehen manövriert sie in eine Bittstellerposition des Jobsuchenden und zweitens zielt das Instrument Initiativbewerbung auf den unrealistischen Zufall einer Vakanz ab. Sprich, wenn es keine gibt, nimmt sich ein Entscheider auch keine Zeit für ein Gespräch. Wie können Sie also auf Augenhöhe ansprechen und gleichzeitig auch Relevanz für ein Gespräch erzeugen? Sie pitchen nicht sich als Initiativbewerber, sondern ein strategisch relevantes Thema als Grund für den Austausch. Für ein strategisch relevantes Topic nimmt sich ein Entscheidungsträger eines Unternehmens Zeit, denn die Auseinandersetzung mit strategisch wichtigen Belangen ist die Kernaufgabe dieses Entscheidungsträgers. Das strategische Netzwerk der Entscheider, wie zum Beispiel Private Equity, Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände, Inhaber, ist ja der Primärkanal für den verdeckten Arbeitsmarkt, wie vorhin kurz beschrieben. Und um Teil dieses strategischen Netzwerks zu werden, müssen Sie erstmal an den Tisch kommen. Und um das wiederum zu erreichen, sollten Sie zumindest als Manager nicht das Instrument der Initiativbewerbung, sondern den Pitch-Expertenaustausch zu einem relevanten Thema verwenden. So bringen Sie sich in das Netzwerk und in Pole Position für aufkommende Executive-Vakanzen. Wichtig zu beachten ist, dass es sich beim strategischen Netzwerk um den Primärkanal, aber um eine langfristige Angelegenheit handelt. Man muss nicht nur einmalig an den Tisch gelangen, sondern langfristiger Teil des Netzwerks werden. Denn erst über mehrere Treffen hinweg steigt das Vertrauen in Sie und über längere Zeit hinweg ergibt sich eine Option, zum Beispiel in Form einer Management-Vakanz. Details zur konkreten Umsetzung des systematischen Vorgehens erlernen Sie in unserem Executive Career Coaching, über das Sie sich informieren können, über die Shownotes. Hier können Sie sich zu einem kostenfreien Erstgespräch anmelden. Und außerdem empfiehlt sich die Folge 70 dieses Channels, die erklärt, wie Sie an den Tisch der Unternehmensentscheider gelangen. Folge 75 betont nochmal den langfristigen Charakter und geht auf allgemeine Prinzipien des strategischen Netzwerkens ein. Das bringt mich zum 7. und letzten Punkt, Zeitverschwendung durch Urlaub oder Weiterbildung. Ja, ich verstehe den Gedanken und Impuls. Es ist ein günstiges Momentum. Man hat sich ja auch den aufreibenden Trennungsverhandlungen hingegeben und hat die erfolgreich abgeschlossen, sich auch finanziell für die nächsten Monate abgesichert. Und nun möchte man sich der Familie und anderen Themen zuwenden. Bevor Sie jetzt ein, in Anführungszeichen, Sabbatical einlegen und wertvolle Zeit verlieren, legen Sie doch zuerst das Fundament, also Positionierung, CV und vor allem LinkedIn, damit Sie Letzteres für sich arbeiten lassen können, während sie auf Reisen sind. Denn es ist ja der effizienteste reaktive Kanal, der keinerlei weitere Aktivität von ihnen erfordert, sobald erstmalig gut auffindbar angelegt. Es gibt keinen Grund dafür, nicht frühzeitig genug auf LinkedIn auffindbar zu sein. Wie gesagt, es könnte heute eine passende Headhunter-Anfrage an Ihnen vorbeigehen. Außerdem haben Sie einen repräsentativen CV erstellt, den Sie nutzen können, sollten Sie interessante Stellen auf dem Smartphone beim Scrollen entdecken. Baumarkt, Zeit für die Liebsten und Abwechslung kann ich nachvollziehen, aber bevor es zu einer Pause kommt, rate ich zu diesen Tipps. Worauf ich jedoch in 80% der Fälle komplett verzichten würde, wäre eine Beschäftigungstherapie in Form einer Weiterbildungsaktivität. Der Gedanke dahinter ist nicht nur Abwechslung, sondern die Hoffnung, sein Profil nochmal zu schärfen. Das ist ein Irrglaube. Sparen Sie sich das Geld und die Zeit bezüglich jeder Art von Weiterbildung in der Zeit der Jobsuche. Erstens shaped Sie allein Ihr Track Record und nicht das theoretische Wissen, das Sie sich aneignen. Würden Sie lieber einen CDO einstellen, der eine digitale Transformation nachweislich erfolgreich umgesetzt hat, oder einen CFO, der einen KI-Kurs absolviert hat und sich jetzt auch gleichzeitig als Digitalexperte empfehlen möchte? Es interessiert nicht und wird oftmals sogar negativ ausgelegt, als hätte man etwas zu kompensieren, wenn zu viele Weiterbildungen aufgelistet werden im CV. Track Record schlägt Weiterbildung. Und zweitens verschwendet es Ihre Zeit und konterkariert Ihren Fokus der Jobsucheaktivität. Mein Tipp, wenn Sie das eine Thema, in dem Sie weiteres Wissen erlangen möchten, wirklich interessiert und Sie sich vielleicht auch intellektuell challengen möchten, also nicht, um vermeintlich Ihre Kompetenzen zu erweitern, dann verhandeln Sie sich es doch als Nibbel vom zukünftigen Arbeitgeber, also im Sinne eines kleinen Weiterbildungsbudgets. Der Nibbel ist der Teil der Verhandlung, der zu dem Zeitpunkt platziert wird, ja, wenn man sich schon über alles einig ist, um kurz vor dem Handschlag noch eine kleine Bitte zu äußern. Übrigens sehe ich das ähnlich bei einer Reise. Letztens habe ich in meinem Hauptjob als Headhunter für ein börsengelistetes Unternehmen eine Vorstandsposition besetzt und dem Kandidaten, der eigentlich sofort anfangen konnte, weil er eben frei war, wurde eine dreimonatige Auszeit vor Jobantritt zugesichert. Denn auf top passende Kandidaten wartet man als Unternehmen. Naja, man müsste ja auch, wenn der Kandidat, die Kandidatin noch on the job wäre, im Zuge der Kündigungsfrist ein bisschen Geduld aufbringen. Deswegen priorisieren Sie bitte die Aktivitäten Ihrer Jobsuche und kümmern sich danach um alle anderen Themen inklusive Ihrer Hobbys, denn man hat da noch sehr viel Spielraum. In meinem Resümee möchte ich nochmal differenziert darstellen, was ich als üblich, aber falsch ansehe und was ich als erste Schritte hingegen empfehle. Was tun also die meisten, wenn es um die ersten Schritte Ihrer Jobsuche geht? Sie erstellen zuerst den CV, schreiben Headhunter an, die Sie nicht kennen, und verlassen sich auf das eigene Netzwerk und offene Stellenbewerbung. Das verstehen viele als Aktivität und das kann auch aufwendig sein. Aber warum das nicht zielführend ist, das habe ich hoffentlich in der Episode darstellen können. Meine Lösung für Sie, also was Sie stattdessen nach dieser Episode an Erkenntnisgewinn umsetzen sollten. Erstens die Positionierung, also Leistungsbilanz aufstellen und Sweet Spot für die effiziente Jobsuche definieren als ersten Schritt und Fundament. Am besten unter Zuhilfenahme eines Arbeitsmarktexperten. Als zweiten Schritt daraufhin Ihren CV auf Executive Level erstellen und schnellstmöglich das LinkedIn-Profil in der Auffindbarkeit optimieren, Stichwort Bullsche Suche, damit LinkedIn als reaktiver Kanal umgehend fungieren kann und dabei alle Headhunter für Sie bespielt werden, sprich passiv, effizient, regelmäßig und oft auch zeitnah jobanfragend und Gespräche generieren kann. Und während LinkedIn für Sie arbeitet, sollten Sie drittens Ihre Zeit lieber direkt in die Ansprache von Entscheidern der Unternehmen Ihre Sweet Spots investieren, um den Primärkanal bei der Besetzung von Executive-Vakanzen, also das langfristige strategische Netzwerk der Unternehmensentscheider im verdeckten Arbeitsmarkt, zu bedienen. Ganz einfach, das ist die richtige Reihenfolge. Erstens Positionierung, zweitens Unterlagen, also CV und LinkedIn und drittens Direktansprache von Unternehmen. Sehen Sie es mir nach, aber ich kann es nicht oft genug in diesem Podcast erwähnen, denn es muss nach draußen dringen. Ihre Direktansprache sollten Sie nicht an Headhunter adressieren. Wir sind der passive, reaktive Kanal, der perfekt über LinkedIn abgebildet wird, sondern Sie sollten direkt an Unternehmensentscheider wie Private Equity, Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände und so weiter herantreten. Stichwort, das ist der Primärkanal im verdeckten Arbeitsmarkt. So treten Sie nicht nur in das strategische Netzwerk der Entscheidungsträger ein, um sich langfristig ausgerichtet in Pole Position für aufkommende Executive-Vakanzen zu bringen, sondern Sie erweitern gleichzeitig auch Ihr eigenes vernachlässigtes strategisches Netzwerk. Sollte ich Sie als Zuhörer gerade in ungekündigter Situation antreffen, aber mit dem Gedanken, schwanger gehend, das Unternehmen zu verlassen, rate ich natürlich auch zu allen drei Schritten: Positionierung, Unterlagen, also CV, LinkedIn und Direktansprache. Realistischerweise ist es aber oft so, dass man bei einem latenten Suchstatus nicht viel Aktivität aufbringen möchte. Was aber in dem Fall der Minimumaufwand wäre, ist, dass man seine Positionierung durchführt, dann seinen Lebenslauf entsprechend erstellt, sodass man bei Opportunitäten mit seiner Unterlage gerüstet ist und dass man das LinkedIn-Profil optimiert, das ja passiv für Sie arbeitet und auch keinen Aufwand darstellt. Also nur Schritt 1 und 2. Ach ja, viele haben auch Bedenken bezüglich der Vertraulichkeit bei LinkedIn-Profiloptimierungen. Wichtig zu wissen, Aktualisierungsaktivitäten hinsichtlich der Auffindbarkeit Ihres Profils wird anderen nicht angezeigt. Es werden keine Aktivitäten in Form von Profilverbesserungen publiziert, erst wenn man eine neue Berufsstation hinzufügt, also dass man angibt, man wäre in einem neuen Job jetzt aktiv, erscheint diese News im Feed des Netzwerks. Also keine Sorge diesbezüglich. Wie gesagt, LinkedIn-Profiloptimierung kann nicht frühzeitig genug umgesetzt werden, selbst wenn man nur latent auf Suche ist, denn es könnte jetzt in dem Moment ein Headhunter ein passendes Mandat haben und Sie sind für diesen nicht richtig auffindbar. Es gibt keinen Grund, ein nicht auffindbares LinkedIn-Profil zu haben, mit anderen Worten. Also dazu rate ich definitiv, wenn Sie latent suchen sind, die Direktansprache müssen Sie vielleicht noch nicht forcieren, aber Positionierung, CV und LinkedIn sind unabdingbar. Also passiv die unaufwendigste und auch vertraulichste Möglichkeit der Jobsuche. Ach ja, einen Tipp gebe ich Ihnen noch unabhängig davon. Wenn Sie Ihre Abfindung verhandeln, dann denken Sie doch auch daran, on top ein Outplacement-Budget hier mit einzubringen. Diesem Wunsch entsprechen viele Arbeitgeber, auch wenn die Summe der Abfindung schon recht hoch ist. Dieses Budget können Sie dann für die Beratung, auch mein Executive Career Coaching, gut einbringen. Wenn Sie allumfänglich und systematisch in diesen drei Schritten Positionierung, Unterlagen, also LinkedIn und CV und Direktansprache von Entscheidern bzw. strategisches Netzwerken begleitet werden möchten, melden Sie sich gerne unverbindlich zu einem kostenfreien Gespräch mit mir an. Kontaktdaten dazu finden Sie in den Shownotes. Ich werde Ihnen auch in den Shownotes die Auflistung der Episoden mit anführen, die ich hier erwähnt habe. Wenn Sie sich jetzt ad hoc nur drei Episoden merken wollen, dann wären es die 95, 96 für den Umgang mit Headhunter und LinkedIn-Tipps und die Episode 70 für die Methodik der Direktansprache im verdeckten Arbeitsmarkt. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, denn wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene für Sie. Ihr Dominik Roth.